Das ist eine traurige Sache. Nun leider dringt es auch vermehrt in den evangelikalen Bereich ein. Und da wollen wir besonders wachsam sein. Und dann hat man so ein Schimpfwort erfunden, um die auszugrenzen, die wirklich die Bibel noch in allem ernst nehmen. Wisst ihr, wie das heißt? Es fängt nicht mit V an, sondern mit F, ja. Fundamentalismus. Das sind dann die Bösen, die das alles noch so wörtlich nehmen. Natürlich nicht in dem Sinne, dass wir die alttestamentlichen Opfergesetze halten. Das ist eine böse Unterstellung. Wenn dann, ah ja, da muss wie Josua jetzt einmarschieren und die alle köpfen und so. So das wird dann gesagt, das seien die Fundamentalisten. Seht ihr, so wird man an den Pranger gestellt. Und wenn wir wirkliche Bibeltreue sind, dann denken wir doch heilsgeschichtlich. Ihr wisst, was das ist, nicht? Also wir wissen, es gibt einen Heilsfortschritt in der Bibel. Wir leben nicht mehr im alten Bund, sondern im neuen Bund. Für uns gilt die Feindesliebe als Christen ganz selbstverständlich. Aber so gern will man uns in diesen Topf eines Osama Bin Laden stecken. Das ist auch teuflisch, ja, wenn das gemacht wird. Das ist wirklich Verführung der Gesellschaft gegen die Bibeltreuen, so muss man es nennen. Ja, wo müssen wir selber aufpassen? Ich rede jetzt bewusst zu uns, auch zu mir. Es kann uns alle treffen. Ich will jetzt nicht mit Fingern auf andere Gemeinden oder jemanden zeigen, sondern wir müssen alle aufpassen. Ich denke, wir müssen bei folgenden Punkten auch aufpassen. Nämlich die Verführung will ja unsere Gemeinden auch kaputt machen. Seid wachsam. Einige Beispiele. Die Bibelfrage. Nehmen wir die Bibel wirklich noch ganz ernst? Auch in den naturwissenschaftlichen Dingen. Es gibt gute, hilfreiche Literatur, etwa auch von Wort und Wissen, kennt ihr sicherlich. Professor Gitt und so weiter. Dann auch das Wohlfühlevangelium. Dass man nicht mehr bereit ist, mit dem Herrn den schmalen Weg zu gehen, sondern so den breiten Weg der Masse mitschwimmt. Oh, es hat keiner gemerkt, dass ich Christ bin bei dieser Tagung. Sagt man zwar so nicht, aber man denkt es vielleicht. Hat sich so schön verstecken können. Ist kein gutes Zeugnis, nicht? Wenn es keiner merkt, dass ich Christ bin. Nein, wir sollen so leben, dass man uns fragt, warum bist du anders? Wir dürfen fröhliche Christen sein. Haben wir vorhin schon gehört. Ja, ich meine nicht, dass wir jetzt klosterähnliche Miene oder so immer tragen müssten. Nein, das nicht. Sondern, dass wir aber auch nicht mitmachen, was die Welt macht. Ich halte zum Beispiel Fasching für nichts Fröhliches, sondern für was Heidnisches. Das sind dann ganz klare Grenzen, wo wir nicht mitmachen können. Wir bieten, ich weiß nicht, ob ihr auch was anbietet, aber ich biete zum Beispiel für Fasching eine Bibelfreizeit an. Ich habe auch ein paar Einladungen mal erlaubt auszulegen. In Bad Teinach im Schwarzwald, da auf dem Stuhl. Wenn jemand kommen kann, würde ich mich freuen. Aber dass wir wirklich auch gute Alternativprogramme bieten über diese närrischen Tage. Und ich lege dann bewusst das Buch der Sprüche aus. Göttliche Weisheit statt irdische Narretei. Nicht? Das soll unser Motto sein. Ja, ein Wohlfühlevangelium, in dem Show, Erfolg und Sensationen dominieren, ist heute in vielen Gemeinden. Man ist nicht mehr bereit, Opfer zu bringen für den Herrn. Man versteckt sich dann so leicht. Und anstatt Farbe zu bekennen, ich will jetzt ja nicht fragen, aber es ist gut, wenn wir vielleicht ab und zu Straßeneinsätze auch mal machen, in Fußgängerzonen, nur als Anregung. Ich weiß nicht, ob er es macht. Ich bin jetzt erst seit 11 Uhr hier. Habe es noch nicht jetzt miterleben können, was er alles so macht. Oder Krankenhauseinsätze. Aber das nur als Anregung. Wirklich sich zum Herrn zu bekennen. Dann auch, würde ich sagen, nicht mitzumachen bei der großen, falschen Ökumene, wo es darum geht, jetzt mit allen Konfessionen und dann kommen irgendwann auch alle Religionen zusammen mitzuschwimmen. Das kann Opfer kosten, dass man dann verlacht wird und ausgegrenzt, manchmal auch innerhalb der Allianz dann und so. Aber es gilt ja auch klar, Flagge zu zeichnen. Wir können nicht am gleichen Joch ziehen, jetzt zum Beispiel mit einer Marienverehrung, um das mal vorsichtig anzudeuten und solchen Dingen. Ja, da gibt es ganz klare Grenzen. Oder auch mit diesen extrem charismatischen Phänomenen, die heute zunehmen, dieses Umfallen nach hinten und heilige Lachen und wie das alles heißt, da müssen wir ganz klar sagen, das halten wir nicht für biblisch, das ist ein anderer Geist. Auch wenn sie die Berliner Erklärung jetzt umgeworfen haben, den Gnadauer Verband. Aber es war immerhin noch ein Damm gegen diese ganzen Ströme der Verführung, die auch auf diesem Gebiet einströmen kann und jetzt vermehrt einströmen wird. Auch in die landeskirchlichen Gemeinschaften, die den Damm nicht mehr haben. Ja. Soweit dazu. Jetzt möchte ich aber doch noch etwas Positives nennen und dann schließen mit einigen Punkten, wie wir uns auch persönlich verhalten können als Christen, um durch diese Dinge, auch dieser vorantichristlichen Zeit hindurchzukommen. Habt ihr gutes Quellwasser? Und das positive Zeichen ist zum einen Israel natürlich und auch die neue Fruchtbarkeit in Israel. Es gibt heute das mit dem Früh- und Spätregen, das sich auch wieder erfüllt. Möchte ich nur erwähnen, aber was ich noch ein paar Sätzen, wenn ich es ausführen möchte, ist der Siegeszug der Weltmission. Einige Zahlen dazu. Es gab 1970 ungefähr 240.000 Missionare weltweit. 1995 waren es bereits 398.000. Und heute ist die Zahl noch gewachsen. Also das ist ein erfreuliches Zeichen. Und wir sehen nämlich, dass sich erfüllt, was der Herr Jesus gesagt hat, dass eben nicht nur Verführung kommt, sondern auch allen Völkern das Evangelium verkündigt wird. Und dann wird das Ende kommen. Das steht auch in der Endzeitrede. Mittendrin, in diesem Finsteren, leuchtet das Licht des Evangeliums auf. Wie frohmachend, ja, wie herrlich. Und wenn man einmal sieht, die Bibel, Bibelübersetzungen, ist auch so ein Zeiger an der Weltenuhr. Zunächst einmal die Frage an uns, wie viele Sprachen, schätzt ihr ungefähr, gibt es? Gut 6.000. Inzwischen ist man sogar schon bei fast 7.000 wohl angekommen. Es werden sogar immer noch neue Stämme entdeckt. Ja, unglaublich, aber trotz Google Earth, ja, kennt man noch nicht die ganze Erde, was es überall an Stämmen gibt. Und dann ist aber auch interessant, dass die Bibel jetzt in etwa 2.500 Sprachen übersetzt ist. Nicht die ganze Bibel, aber Teile der Bibel, das Neue Testament insbesondere, 2.500. Aber diese 2.500 Sprachen können von schätzungsweise 98% der Menschen verstanden werden. Es gibt vielleicht noch 2% kleine Sprachgruppen, die kein Englisch, kein Spanisch, die alles das nicht verstehen. Kein Portugiesisch und so weiter, kein Französisch. Aber auch die werden noch vorbereitet. Und dann gibt es auch eine Schallplatten-Kassetten-Mission, Gospel Recordings, die haben die Botschaft in bereits über 5.000 Sprachen aufgesprochen auf Tonträger. Jetzt nicht die ganze Bibel, aber einfach, wie wirst du ein Kind Gottes, wie kannst du gerettet werden? Also die Weltmission ist sehr fortgeschritten. Und man muss auch hier das Internet erwähnen und Radio natürlich. Diese Möglichkeiten dringen auch durch Mauern hindurch, wo man früher nicht durch konnte. Die Bibel wird sehr oft über Internet ausgedruckt in arabischer Sprache. Das lässt sich nicht überwachen, ja. Still und heimlich. Man weiß nicht, wie viele Moslems sich das schon ausgedruckt haben. Es gibt auch viel Schlechtes im Internet, ist uns allen bekannt. Aber es ist auch eine Evangelisationsmöglichkeit. Das wollen wir nicht vergessen dabei. Ja, und so gibt es auch große Erweckungen, weil das Evangelium jetzt auch durch Mauern und Stacheldrähte hindurchdringt. In vielen Ländern, auch in buddhistischen Ländern, wie Nepal zunehmend, wo kaum ein Mensch früher hinkonnte. Und man schätzt allein in China, dass nach der maoistischen Kulturrevolution oder schon in dieser Zeit allein dort 50 Millionen Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus gefunden haben. In Lateinamerika gelten bereits 20-30% der Bevölkerung als evangelikale Christen, wo natürlich auch sehr viele Pfingstler dabei sind, aber die werden wohl auch noch zu Evangelikalen gerechnet. Auf jeden Fall sind die aus dem Katholizismus dort herausgegangen. Nun jedenfalls sehen wir, dass das Feld reif ist zur Ernte und der Herr bald kommen wird. Nun die Frage noch an uns, wie können wir hindurch gelangen, auch durch diese vorantichristliche, dunkler werdende Zeit. Wir wollen uns die Freude nicht nehmen lassen, sondern mich persönlich tröstet immer wieder der Aufblick und die Gewissheit, der Herr sitzt im Regimente. Ja, es sind nur, ja, ich sag mal, Rückzugsgefechte Satans vor seiner endgültigen Entmachtung, was wir in der Endzeit erleben. Er bietet doch mal alle Register auf, um viele mit sich in den Abgrund zu reißen. Wichtig ist, lass du dich da nicht mitreißen, sondern bleib dem Herrn treu. Bleibe fest in seiner Hand. Keiner kann uns aus seiner Hand reißen. Wir wollen ihm treu bleiben. Und die Zeichen ernst nehmen. Das heißt, wenn es jetzt nur ein Zeichen wäre, könnte man ja noch sagen, es ist Zufall, das mit Israel. Das ist halt Zufall. Neue Weltordnung, naja, auch noch Zufall. Seuchen, AIDS, Zufall. Falsche Propheten, so viele heute, auch Zufall. Das sind alles nur noch Zufälle, aber viele Zufälle zusammen ergeben eine Realität. Das ist dann kein Zufall mehr. Nicht? Da müsste selbst der kritischste Zweifler zur Erkenntnis kommen, da ist doch etwas dran. Ja, das Wort Gottes ist Wahrheit. Und wir sollten das ernst nehmen. Dann gilt es, wenn man das erkannt hat, sich auf die Seite des Siegers zu stellen. Jesus Christus, der auch für dich und mich am Kreuz auf Golgatha verblutet ist, um unsere Sünden zu tragen. Alles Böse, was wir auf uns laden, auch jetzt immer noch tagtäglich, ob es in Gedanken, Worten oder Taten ist. Wir brauchen Reinigung durch sein Blut. Ohne ihn haben wir keinen Zugang zur ewigen Herrlichkeit. Das ist der Sinn, warum der Herr Jesus gekommen ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, damals in Bethlehem. Er ist herangewachsen, er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, zur Vergebung unserer Sünden. Keiner kann sich selber retten. Und der meint, ich brauche keinen Gott, ich tue so viel Gutes. Das klingt jetzt komisch für denjenigen, aber das ist die größte Sünde. Der Stolz, der Hochmut, ohne Gott leben zu wollen. Ja, das ist die Wurzel aller Sünden. Schon im Sündenfall, Bericht 1. Mose 3, ihr werdet sein wie Gott, das sagt die Schlange, der Satan den Menschen. Nicht von Gott, sondern die Schlange sagt das. Und der Atheist, ja, der verfällt auch dieser Lüge, ihr werdet wie Gott. Für alle, die schon zu Jesus gehören, gilt, dass wir keine Angst haben müssen. Der Herr Jesus sagt einmal, dass er jedes Haar auf unserem Haupt hat. Und in Matthäus 10 lesen wir, fürchtet euch nicht vor denen, die die Seele nicht töten können, wer sein Leben verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Keine Angst haben. Nüchtern und wachsam sein, in Gottes Wort zu Hause sein, festhalten am Gebet und auch die Gemeinde nicht verlassen. In Hebräer 10 ist eine Warnung davor, in der Endzeit die Gemeinden zu verlassen, weil man dann sehr schnell isoliert ist, sehr schnell erkalten kann, wenn man nicht mehr sich gegenseitig stärkt, tröstet, auch ermahnt. Wir brauchen einander, gerade auch in der Endzeit. Wir brauchen den Herrn an erster Stelle, aber auch als Christen einander, dass wir uns tragen, uns helfen. Und wenn Bedrängnis auch schon jetzt zunimmt und Verspottung, ist es gut, wenn wir auch einander beistehen, wenn der äußere Druck wächst, vielleicht auch jetzt schon bald in Europa, einander beistehen. Das heißt mal in einem Lied, wie weit aus von den Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Der Herr hat uns berufen, er hat uns erwählt, aber wir sollen auch ausharren. Wir sollen das nicht leichtfertig auf die leichte Schulter nehmen, die Gnade, sondern sollen nicht damit spielen, sondern ihm gehorsam nachfolgen, uns reinigen lassen durch sein Blut, damit wir das Ziel erreichen, bei ihm zu sein in seiner Herrlichkeit. Amen. Ich möchte an der Stelle mit uns beten, bevor wir dann noch zur Fragerunde übergehen. Wir können dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns alles vorausgesagt hast. Auch das, was wir heute jetzt miteinander betrachtet haben. Und danke, dass du eine Wohnung für uns bereitet hast, wo wir Ruhe finden dürfen, wo diese Bedrängnis hier zu Ende sein wird und wo wir wirkliche Heimat bei dir haben dürfen. Bereite du uns zu. Lass uns Erlösung finden, wenn wir noch nicht deine Kinder sind. Und alle, die wir deine Kinder sind, bewahr in dir und schenk uns die Freude in dir, auch inmitten allem Leide. Herr, du willst uns hindurchtragen, du hast es verheißen. Und ich bitte dich auch für diese Gemeinde, dass auch sie ein Licht ist, hier in Kempten, inmitten so viel Finsternis und Okkultismus hier in dieser Gegend, dass du dieses Licht leuchten lässt und noch viele sich rufen lassen zu dir, Herr. So segne auch unseren weiteren Austausch, lenke du die Fragen und die Antworten durch deinen Heiligen Geist und bereite auch die Abendveranstaltung vor. Schenke auch dazu Vollmacht, Weisheit, Kraft und Liebe. Amen. Dann sollen wir vielleicht eine Liedstrophe singen, bevor dann die Fragen sind.
Glück, dass wir einander haben. Unter uns jemand ist, der Klavier spielt.
Okay.
89 von Lothar Gassmann. Wusste ich noch gar nicht.
Ich habe eine Klavierstunde gehabt. Das ist so.
Ja, Lothar, ein schönes Lied zur Ehre des Herrn. Ich wusste nicht, dass wir hier auch Gassmann-Lieder drin haben in dem Liederbuch. Werde ich unter anderem immer fest mit dir verknüpfen, dieses Lied. Ja, vielen Dank für deinen aufklärenden Vortrag. Du hast es geschafft, in der Kürze der Zeit sehr viele Informationen zu übermitteln, die vielleicht auch bei manchen von euch Fragen aufgeworfen haben. Dafür nehmen wir uns jetzt auch Zeit. Bitte stellt eure Fragen. Im Anschluss daran wird dann Lothar noch einige seiner Bücher, seiner Publikationen vorstellen. Aber bis es soweit ist, seid ihr dran. Lothar, ich darf dich nach vorne bitten. Wir schauen mal, ob wir das Mikrofon überhaupt brauchen. Wer ist denn der Erste, dem ich es überreichen darf? Margarete. Magdalene, Entschuldigung.
Du hast ein paar Mal diese Berliner Erklärung genannt. Ich denke, dass die meisten hier damit nicht viel anfangen können. Vielleicht könntest du dazu noch mal was sagen.
Wer hatte schon davon gehört, von der Berliner Erklärung? Ja, nicht alle. Die ist 100 Jahre alt und es ist ein heikles Thema, aber ich erkläre es kurz. Es war damals der Anfang der Pfingstbewegung, etwa 1901. Da hatte der Papst gebetet um eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und in dieser Zeit haben verschiedene Mädchen in der Bibelschule in Amerika die Gabe des Zungenredens neu erhalten. Es war ja lange so zurückgetreten in der Christenheit. Und dann hat sich das ausgebreitet. Über Amerika, über Norwegen und dann nach Deutschland. Diese Zungenbewegung kam dann. Und ich glaube, 1907 war es dann, dass in Kassel dann Veranstaltungen waren mit zwei Zungenrednerinnen aus Norwegen. Und das hat aber zu Tumulten geführt. Das heißt, der Geist ist dann übergesprungen auf verschiedene Anwesende. Und dann gab es genau wie beim Torontosegen diese Phänomene, dass sich gewälzt haben auf dem Boden, Schreie ausgestoßen, sich wie Schlangen gewunden und all diese Phänomene, dass sogar die Polizei eingreifen musste. Daraufhin kam es zu einer gewissen Spaltung im Gnadauer Verband, das sind die landeskirchlichen Gemeinschaften und auch in der Evangelischen Allianz und so weiter. Und dann haben sich verantwortliche Brüder, auch Modersohn Elias Schrenk und wie sie alle hießen, ist heute zum Teil ja noch bekannt, getroffen in Berlin und haben eine Erklärung verfasst. Haben nicht alle unterschrieben, aber die Mehrzahl. Und in dieser Erklärung wurde gesagt, dass diese Phänomene von unten seien und nicht von oben, ja, nicht von Gott gewirkt. Und man hat differenziert, man hat gesagt, in dieser aufkommenden Zungenbewegung ist vieles menschlich, seelisch, aber auch vieles dämonisch. Man hat es nicht für göttlich anerkannt, überwiegend. Und es gab dann verschiedene Spaltungen und Diskussionen. Und jetzt, 100 Jahre später, hat der gleiche Gnadauer Verband diese Erklärung sozusagen widerrufen. Das sei historisch und so weiter. Heute sei das nicht mehr aktuell. Man hat dann jetzt gemeinsam mit der damals ersten Pfingstkirche Mülheimer Verband jetzt ein Papier unterschrieben, vor ein paar Wochen erst, im Januar war das, oder ein paar Tagen, dass das der Geist von oben sei, wird jetzt gesagt. Aber dieses Papier ist nach meinem Eindruck viel zu kurz. Ich habe es leider nicht mitgebracht. Man geht gar nicht differenziert ein. Sicherlich gibt es auch geistliche Dinge in der Pfingstbewegung. Ich bin der Letzte, der das jetzt pauschal verteufeln würde. Aber es gibt, ich versuche das immer an den Phänomenen zu beobachten, also den Erscheinungen. Nicht die Bewegung insgesamt oder jeden, der dorthin geht, würde ich jetzt irgendwie verteufeln wollen, steht mir gar nicht zu, sondern es geht um gewisse Phänomene, die sich von der Bibel her nicht decken lassen. Zum Beispiel, nehmen wir mal dieses herausragende Beispiel, zumindest hätte man so differenzieren müssen jetzt in der neuen Erklärung, wird aber mit keiner Silbe gemacht. Dieses Beispiel, zum Beispiel das Umfallen nach hinten. Habt ihr das schon mal irgendwo gesehen, bei solchen charismatischen Veranstaltungen, kriegen die Leute so die Hand drauf und dann haut sie so nach hinten um. Ja? Da möchte ich euch mal eine Bibelstelle dazu lesen, die mir da sehr die Augen geöffnet hat. Und zwar Jesaja 28, Vers 13. Jesaja 28, Vers 13. Hier ist das Kapitel überschrieben, Gerichtswort über die sorglosen Führer von Israel und Juda. Und dann heißt es in Vers 13, Jesaja 28, und so soll ihnen auch das Wort des Herrn werden. In der Lutherbibel heißt Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf. Also wie dieses Geplapper, ja, bei diesem unverständlichen Zungenreden. In Wirklichkeit ist ja eine Sprachenrede, das hat Roger Libby sehr gut herausgearbeitet. Aber im heidnischen Bereich ist dieses Geplapper, dieses unverständliche, ekstatische Gestammel. Und hier ist jetzt übersetzt bei Schlachter Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Und dann heißt es, damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Gut, man kann nicht sagen, das ist jetzt eine Stelle, aber das ist eine zentrale Stelle, weil deutlich wird, es ist hier ein Gericht, dass die plappern in unverständlichen Lauten und nach rückwärts fallen. Das, was man ja beobachtet bei solchen charismatischen Veranstaltungen. Und dann gibt es dieses Rückwärtsfallen noch häufiger in der Bibel, zum Beispiel auch als Gericht bei Eli, als er erfährt, dass seine Söhne umgekommen sind und die Bundeslade entführt wurde von den Philistern, fällt er auch rücklings und bricht sich das Genick und stirbt. Und dann wird immer wieder angeführt, gerade kürzlich hat man einen Charismatiker geschrieben, Johannes 18, wo Jesus gefangen genommen werden soll und er sagt, ich bin's, und die Soldaten fallen rückwärts. Da meinte er, das sei ein Zeichen der Ehrfurcht und so. Aber ich habe gesagt, nein, das ist ganz klar Gericht. Das sind ja keine Jünger Jesu, die da fallen und so, sondern die sind ja seine Feinde. Die fallen rückwärts, auch ein Gerichtszeichen. Also dieses Rückwärtsfallen ist deshalb nicht von oben, sondern von unten, also dämonisch. Weil, ich weiß jetzt die Stelle leider nicht auswendig, dabei aber die Blöße aufgedeckt wird. Der Priester in Jerusalem durfte nicht auf Stufen zum Altar hochgehen, ja, damit seine Blöße nicht aufgedeckt wird. Die trugen ja damals so eine Art Gewand und darunter mussten sie aber lange Beinkleider tragen. Das war alles Vorschrift. Wir haben gerade in unserer Gemeinde das zweite Mosebuch, durchgenommen, die ganzen Vorschriften für die Stiftshütte. Also die mussten Beinkleider tragen unter diesem Gewand und durften auch nicht auf Stufen emporgehen, damit die Blöße nicht aufgedeckt wird. Und bei diesem Rücklingsfallen, geistlich gesehen, auch wenn die Leute äußerlich angezogen sind, wird aber die Blöße aufgedeckt. Deshalb die andere wichtige Stelle, wie wir Gott anbeten, nämlich die Gegenstelle zu Jesaja 28, 13, die den anderen Aspekt zum Ausdruck bringt, wirklicher Anbetung. Das ist 1. Korinther 14, wo es ja um das Sprachenreden geht, nicht? Das bekannte Kapitel. Und da in 1. Korinther 14, Vers 24 und 25, da wird beschrieben, wohin man sich bewegt, wenn man überführt wird von der Schuld. Nicht nach hinten. Da steht ganz klar 1. Korinther 14, Vers 24 und 25. Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so, jetzt kommt's, würde er auf sein Angesicht fallen. Also nicht nach hinten, nicht? So wie wir knien im Gebet, ja, auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Mir hat mal ein Pfingstler gesagt, oh, das ist doch nur die Frage der Schwerpunktverlagerung, ob ich jetzt nach vorne oder dahin falle, ist doch egal. Sag ich, nein, das ist ein geistliches Unterscheidungszeichen aus der Heiligen Schrift, dass uns Gottes Wort gibt, um die Geister zu unterscheiden. Es kann natürlich auch mal bei der Charismatikversammlung geschehen, dass die auf die Seite oder irgendwo hinfallen. Aber es geht, liebe Freunde, darum, ob ich mich aktiv vor Gott neige, und das geschieht nach vorne, oder ob ich irgendwo hingeworfen werde, ohne dass ich noch Einfluss oder Kontrolle über mich habe. Das ist nämlich die Gefahr. Ja, wenn er jetzt mal nicht nach hinten fällt, sondern auf die Seite, aber nicht mehr die Kontrolle über sich hat, ist es genauso gefährlich. Also man soll überhaupt nicht in einen Trance-Zustand, Hypnose-Zustand, Passivität verfallen. Das ist die Gefahr, nicht? Die Passivität. Hat zum Beispiel Bruder Alexander Seibel in einer Schrift sehr gut herausgearbeitet. Diese Passivität, das Einfallstor okkulter Mächte. Es heißt stattdessen im 1. Petrus oder 2., ich weiß nicht genau, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Nüchternheit, Wachsamkeit, in der Endzeit noch vermehrt. Und der Feind will uns in Trancezustände, schöne Gefühle, Wohlfühlevangelium, Zeichen und Wundersucht, all diese Dinge, Sensationen, ablenken von Jesu Wunden. Das will der Feind machen. Ne? Deshalb haltet euch fern von solchen Veranstaltungen, wo großartige Show und Sensation und Wunderheilungen angepriesen werden. Das sind meistens Scharlatane. Gott kann auch heute heilen, bin ich überzeugt. Aber es muss dann biblisch geschehen. Wie ist das biblisch? Gibt es da eine Stelle, wie das im Neuen Testament ist, wenn jemand krank ist? Jakobus 5, der rufe die Ältesten zu sich. In sein Kämmerlein, nicht auf der Showbühne. Nicht? Ich finde nirgends in der Bibel, dass man eine Heilungsshow veranstalten soll. Und bekenne seine Sünden, lasse sich dann salben, dann wird es besser werden. Ja, ich habe es jetzt auswendig gesagt. Aber jedenfalls wird nirgends eine Heilungsshow. Und da, wo der Herr Jesus geheilt hat, sogar da hat er noch gesagt, sagt es nicht weiter. Er wollte nicht große Shows. Und wo sie ihn zum Brotkönig machen wollten, ging er in die Stille weg. Und er ist ja unser Vorbild. Und was geschieht heute? Hunderttausende kommen in Afrika zur Feuerkonferenz, Tausende bekehren sich, Tausende geheilt und so, Tode aufweckt. Da wird groß Werbung gemacht mit Wunder und Zeichen. Ich halte das für eine ungesunde Sache, wenn Christen sich auf sowas dann einlassen. Wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass Gott heilt. Wir können Gott das nicht vorschreiben. Auch heute hat er die gleiche Macht. Aber es muss nach den Ordnungen geschehen, die er gegeben hat. Und nicht in Dingen, die dann Einfallstor anderer Mächte werden können. Und diese neue Erklärung gegen die Berliner Erklärung, die öffnet hier jetzt vollends die Dämme für all diese Entwicklungen. Es gab schon die Kasseler Erklärung der Evangelischen Allianz 1996, wo sie das auch schon das Tor geöffnet haben für diese auch finsteren Dinge. Und das ist schade und aber auch endzeitlich typisch, dass man hier alle Dämme niederreißt. Und dass die große Vermischung, die Hure Babylon, das muss ja ausreifen. Es wird alles in einem Wagen Richtung Rom fahren am Ende. Ne? Und gerade diese pseudocharismatischen Erfahrungen sind ein Bindeglied nach Rom, weil nämlich katholische Charismatiker ohne Problem auch Maria verehren und den Papst verehren können. Das ist für die gar kein Problem. Habt ihr das auch schon beobachtet? Da gibt es eine ganz tiefe Marienfrömmigkeit bei katholischen Charismatikern. Ja, wenn da die Geisterunterscheidung wäre, könnte das doch nicht sein. Ich weiß es nicht, ob vielleicht jemand katholisch ist, auch hier ist. Ich will nur sagen, die Maria, wir ehren die auch hoch als Mutter Jesu. Aber sie ist niemals selber sündlos oder Miterlöserin oder was auch immer, was jetzt in der katholischen Kirche sogar per Unterschriftensammlung als Dogma eingeführt werden soll. Maria als Miterlöserin soll jetzt eingeführt werden neben Jesus. Das halte ich auch für eine ganz gefährliche Sache. Ich habe ein Exemplar da, dieses Buch Maria von der Elvira Maria Slade, wo sie diese Marienerscheinungen sehr gründlich analysiert hat und widerlegt hat. Es sind finstere Phänomene, keine biblischen Erscheinungen. Also diese Marienerscheinungen bis zur Gegenwart, nicht die biblischen jetzt. Da ist ja Maria nicht erschienen, sondern der Engel ist Maria erschienen. Nicht, dass das jetzt jemand verwechselt. Okay, ich denke zu der Frage. Wir wollen jetzt nicht den ganzen Nachmittag über Berliner Erklärung sprechen. Aber das ist jetzt natürlich hochaktuell, gerade in diesem Monat.
Könntest du vielleicht ein paar Worte sagen zur Frage der Allianz? Weil das ist doch ein bisschen näher dran.
Jetzt muss ich erstmal vorsichtig fragen, seid ihr in der Allianz oder nicht? Da freue ich mich, ja. Wir auch nicht. Ja. Ja, also es ist ja ein langes und schwieriges Kapitel. Ein langes und schwieriges Kapitel. Es gibt sicherlich innerhalb der Allianz auch noch viele gläubige Geschwister, das ist unbestritten, nicht? Aber die Allianz jetzt ist nicht mehr die gleiche Allianz wie in den 80er Jahren. Damals war noch mein Freund und Mitbruder Linhard Pflaum im Vorstand, mit dem ich nach wie vor zusammenarbeite, in unserer Zeitschrift Aufblick und Ausblick. Also ich sage nur, und er leidet auch sehr darunter. Es gab verschiedene Kursänderungen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Mail geschickt, wo ich das nochmal zusammengefasst habe. Diese Kursänderungen innerhalb der Allianz. Und wir können nicht einfach die Scheuklappen zumachen und sagen, es ist immer noch das Gleiche. Das Bekenntnis ist zum Teil immer noch gut, immer noch das Gleiche. Wobei aber hier auch nur die Unfehlbarkeit der Bibel und nicht die Irrtumslosigkeit drinsteht im Allianzbekenntnis. Ja, das öffnet auch hier die Tür für die Bibelkritik. Also so gut ist das Bekenntnis nicht, aber immer noch tragbar insgesamt. Aber die Kursänderungen vor allem in zwei, drei Punkten. Das erste war die Kasseler Erklärung, genau wie jetzt das, was bei Gnadau jetzt passiert ist, diese Türöffnung für diese charismatischen Phänomene, die zumindest sehr differenziert zu beurteilen sind, vorsichtig gesagt. Und was aber da nicht geschieht. Und das andere ist diese Geheimverhandlungen mit dem Vatikan als Beispiel zu nennen, dass man auch da eine gemeinsame Erklärung herausbringen möchte. Ja, ich habe selber ein Gespräch gehabt mit dem Vorsitzenden, mit einem der früheren Vorsitzenden der Allianz unter. Wir waren zu viert, wir zwei und zwei von der Allianz, die darüber diskutiert haben. Er hat es nicht erkennen wollen, dass das falsch war, dieser Schritt. Und dann gibt es aber noch verschiedene andere Dinge. Zum Beispiel hat man sich auch geöffnet für Adventisten und solche Gruppierungen. Das wäre jetzt ein Thema für sich. Ich weiß ja nicht, ob jetzt jemand hier ist aus dieser Richtung. Wenn ihr da Fragen habt, kann ich gerne auch einiges dazu sagen. Ist aber, da gibt es mancherlei problematische Lehren von der Bibel her beurteilt, etwa die Lehre der Auslöschung, ja, dass mit dem Tod alles aus ist, für die Ungläubigen keine Hölle. Das ist das Hauptproblem, denke ich, im Adventismus. Aber da hat man sich auch geöffnet bei der Allianz jetzt. Und natürlich Katholizismus und auch mit der UNO arbeitet man jetzt ja zusammen, mit dieser Micha-Initiative, nicht, auf dem sozialen Gebiet. Man arbeitet jetzt auch vermehrt mit dem Weltkirchenrat zusammen, wo man sich früher ganz klar abgegrenzt hatte. Man hat sogar, ist so weit gegangen, einen Verhaltenskodex für Bekehrungen zu entwerfen, wo drin steht, was man noch sagen darf bei der Evangelisation und was nicht. Also man darf zum Beispiel nicht mehr von Heidentum sprechen, von Finsternis, von allen negativen Kampfbegriffen, von der Waffenrüstung und so. Das soll alles verpönt sein, damit man ja nicht aneckt. Und solche Dinge. Und da kann ich sagen, da bin ich dankbar, dass ihr da euch etwas fernhaltet von diesen Entwicklungen. Aber leider, das muss ich auch sagen, versucht die Allianz überall einzudringen. Ich kann euch auch ein Lied davon singen, aber ich werde das jetzt hier nicht öffentlich sagen. Es geht bei mir zurzeit auch bis in die Existenz, dieser Kampf in meiner eigenen Berufstätigkeit. Mehr kann ich jetzt öffentlich hier nicht sagen, weil sich das erst nächste Woche entscheidet. Also die Allianz hat überall ihre Finger drin, so viel kann ich andeuten. Und müsste auch aufpassen. Vielleicht habe ich jetzt schon ein bisschen zu viel gesagt, Entschuldigung. Ja. Aber wie gesagt, es gibt auch dort noch gläubige Geschwister. Nicht, dass er das jetzt so total einen falschen Hals kriegt. Aber aus den genannten Gründen muss ich nochmal sagen, es ist nicht mehr die gleiche Allianz wie zur Zeit eines Fritz Laubach, eines Linhard Pflaum und auch nicht mehr der gleiche Gnadauer Verband wie bei Kurt Heimbucher. Für die, die landeskirchlich orientiert sind, ist ja jemand auch unter uns heute. Ja, gut, vielleicht noch andere Fragen?
Wie schaut es nach der Endzeit aus?
Wie?
Die Endzeit.
Ja.
Wie geht es da weiter?
Ja, dann kommt das tausendjährige Reich. Ja. Und das sehe ich als zukünftig. Es gibt ja manche, die meinen, das sei schon in der Kirchengeschichte. Soll ich dazu kurz was sagen? Weil es gibt, ist ja sehr verbreitet, diese Ansicht. Nicht? Zum Beispiel die katholische Kirche sieht es so, auch die evangelischen Kirchen, dass wir alle schon im tausendjährigen Reich leben oder dass es gar nicht wirklich gibt. Der sogenannte Amillenniarismus nennt sich diese Lehre. Also ich selber vertrete den Prämillenniarismus, dass Jesus erst wiederkommt und dann das tausendjährige Reich aufrichtet. Mit seiner Gemeinde dann wiederkommt und dann nach dem tausendjährigen Reich diese letzte Schlacht, so wie die Abfolge in Offenbarung steht, ich nehme das also wörtlich, zwar die Einzelheiten symbolisch, die Kette, an die Satan gebunden ist, ist symbolisch. Es ist keine Eisenkette, sondern er ist einfach gebunden. Ja, so wie halt ein gefallener Engel gebunden sein kann. Aber dass er gebunden ist, ist Realität. Und dass er dann wieder losgelassen wird, ist auch Realität. Gog und Magog. In Hesekiel 36 bis 38, ja alles auch in dieser Abfolge voraus, im Alten Testament vorausgeschattet schon und beschrieben. Und dann wird die Ewigkeit, die neue Himmel, neue Erde vom Himmel herab kommen, das himmlische Jerusalem. So. Ja, das ist unsere Hoffnung, unsere Freude, nicht? Dass wir wissen dürfen, die Endzeit, das wird vorbeigehen.
Ja.
Ah, jetzt kommen die Spezialfragen. Ja. Ja, in 2. Thessalonicher 2 steht ja, dass sich dieser Mensch der Sünde, der Gesetzlosigkeit in den Tempel setzen wird. Da gibt es ja zwei große Deutungslinien. Der Tempel ist die Gemeinde, das heißt, er kommt wohl aus der Gemeinde, aber hat nie zu uns gehört, 1. Johannes 2. Oder es ist vielleicht sogar ein wirklicher Tempel in Jerusalem. Ich persönlich halte möglich, dass beides zusammengeht sogar. Ja, dass der Antichrist frommen Anstrich hat, natürlich, sonst wird ihn keiner als Messias verehren. Und auch jeder amerikanische Präsident hat sich bisher als Christ bezeichnet. Egal, ob es Demokraten oder Republikaner waren, was sie dann im Einzelnen machen, ist ein anderes Blatt. Nicht? Der Bush hat diese Kriege geführt, der Obama führt den Krieg gegen die Ungeborenen. Ob da jetzt so ein großer Unterschied ist, ich will jetzt nicht politisieren, aber bitte, seine ersten Gesetze sind die Absegnung der Homo-Ehe und die Freigabe der Abtreibung wieder. Ne? Ja, ist das nicht bekannt? Ja, also ich in meinen Mailverteiler schicke ich diese Infos immer. Wer es möchte, kann das auch gern bekommen. Und ich bin von beiden nicht begeistert, auch wenn sie sich alle Christen nennen. Aber je höher einer steigt, umso mehr Kompromisse. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Also mit dem Tempel. Ja, also wenn es nach ultraorthodoxen Juden geht, sind auf jeden Fall die Grundsteine und Utensilien schon vorhanden. Von daher gesehen, ja, historisch jetzt, soziologisch und so weiter, kann man das schon ernst nehmen, dass also Bestrebungen da sind aus dem Judentum, das zu bauen. Und ich denke auch, dass der Antichrist wahrscheinlich Jude sein dürfte, vielleicht sogar aus dem Stamm Dan, da gibt es verschiedene Hinweise. Nicht? Das ist ja der Stamm, der nicht mehr vorkommt in Offenbarung 7. Auch der Stamm, wo es dann in 1. Mose 49 bei den Völkersprüchen heißt, ich finde es jetzt wahrscheinlich nicht so schnell, aber jedenfalls eine ganz interessante Stelle ist es in 1. Mose 49. Vielleicht finden wir es schnell, könnte man helfen, den Vers. Wird das eigentlich noch aufgezeichnet? Oder? Ja, okay. 1. Mose 49 werden ja die Segnungen. Ah ja, 49, vielen Dank. Da heißt es Vers 16 und 17 vor allem, ja? 1. Mose 49, 16, 17. Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Und hat übrigens da auch schwer gesündigt. Das wissen wir aus dem Richterbuch. Götzendienst, nicht? Das ist auch ein Grund, dass er fehlt, sicherlich. Offenbarung 7. Und dann heißt es, Dan wird eine Schlange am Wege sein. Eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, sodass der Reiter rückwärts stürzt. Rückwärts stürzt auch noch, ja? Das ist uns jetzt schon bekannt, nicht? O Herr, ich warte auf dein Heil, heißt er noch. Das sagt Jakob nur an dieser Stelle bei den Völkersprüchen. Und da haben manche Ausleger vermutet, zum Beispiel auch Bruder Karl-Hermann Kaufmann, dass das ein Hinweis sein könnte auf den Antichristen und dass dann das Gebet ist, O Herr, ich warte auf dein Heil, dass eben der Herr den Antichristen richtet. Und das passt auch zusammen mit dem in die Ferse beißen in 1. Mose 3, nicht? Wo die Schlange den Sohn der Frau in die Ferse beißen wird. Also es gibt drei Hinweise auf Dan in diesem Zusammenhang. Im Buch Richter, 1. Mose 49, Offenbarung 7, wo es auch fehlt dann. Also das ist aber spekulativ, ja, möchte ich ausdrücklich sagen. Ein Jude, vielleicht aus dem Stamm Dan, müssen wir mit Vorsicht genießen. Es gab jetzt auch Spekulationen, ob Obama Vorfahren hat aus dem Stamm Dan, habe ich so manches darüber gelesen. Aber ich möchte es nicht jetzt hier verbindlich darstellen. Wir sollen auch für andere Erfüllungsmöglichkeiten offen bleiben. Nicht? Wenn wir uns jetzt auf eines festlegen, sind wir für andere Beobachtungen verschlossen. Wichtiger ist, dass wir das Wort Gottes kennen. Wir müssen jetzt nicht überall die Zahlenwerte ausrechnen und so. Wenn jemand das mal machen kann, kann er es machen und mir zuschicken. Interessiert mich auch. Der Wert des Namens, 666 und so weiter. Aber ja, wir dürfen ja auch hoffen, dass der Herr uns aus dieser Zeit dann auch hinweg nimmt. Jedenfalls der Tempel, ich schließe es nicht aus, dass der wieder gebaut werden könnte, aber zuvor muss natürlich einiges beseitigt werden auf dem Tempelplatz. Und da liegt genau das Problem. Und deshalb wird auch Israel nie Ruhe haben, solange Jerusalem umstritten ist. Nicht? Aber es gehört dem Volk der Juden, dem Volk des Alten Bundes. Ja, gut, ich denke noch gute 10 Minuten, wenn noch Fragen sind. Ihr habt, heute Abend brauche ich auch noch ein bisschen Kraft. Ich hoffe, dass alle noch kommen können heute Abend. Gibt ja jetzt dann noch Kaffee und Kuchen.
Der Lothar.
Ja, wenn keine Fragen sind, gerne. Ich stelle aber nicht alle vor, nur ein paar. Nein. Alles klar. Gut, dann darf ich noch auf einige Bücher kurz hinweisen. Zum Thema Endzeit habe ich speziell dieses Buch dabei. Also der Büchertisch, mein Büchertisch, steht da, wo die Frau Groh, gell? Wie? Grotz sitzt, ja, hier an der Ecke. Ihr seht ja, ihr kennt sie ja. Das ist, den habe ich mitgebracht mit dem Zug. Es war schon schwer. Ich hoffe, dass er nachher nicht mehr so schwer ist zum Heimnehmen. Bin dankbar, wenn ihr da mal euch umschaut. Nehmt euch auch Zeit. Ich bin ja noch bis morgen da und fahre erst wieder morgen Abend zurück. Was uns die Zukunft bringt. Autoren sind neben mir auch Norbert Lied und Roger Libby, sicherlich bekannt, über das Thema Endzeit. Da ist auch im Wesentlichen das drin, was ich heute gesagt habe, aber noch ausführlicher. Und auch andere interessante Artikel, auch von Roger Libby, der ja auch schon hier war, wie ich gehört habe. Und zwar über die Passionswoche und ihren jüdischen Hintergrund und die himmlische Herrlichkeit im Buch der Offenbarung. Und auch von Norbert Lied, ein Rückblick in die Zukunft. Interessanter Titel. Rückblick in die Zukunft. Mein neuestes Buch ist übrigens dieses, Irrlehrer demaskiert, die Aktualität des Judasbriefs. Ich habe hier, das ist ja nur ein Kapitel der Judasbrief, aber in diesem Judasbrief 28 Kennzeichen für Irrlehrer herausgearbeitet. Zusammen mit 2. Petrus 2 noch. 28 Kennzeichen, wie man Irrlehrer erkennen kann. Ich habe hier keine Namen genannt, aber Kennzeichen, ja, die dann für alle Zeiten anwendbar sind. Also eine Hilfestellung, um Irrlehre zu durchschauen. Wer ein einfaches Heftchen möchte, auch zum Weitergeben, Achtung Endzeit, ein biblischer Weckruf, ist auch sehr günstig im Preis. Dann ein Buch, ich habe vorhin bin gefragt worden nach Allianz, Ökumene, da habe ich ein sehr umstrittenes Buch herausgebracht, zusammen mit Erich Brüning und Hans-Werner Deppe, Projekt Einheit, Rom, Ökumene und die Evangelikalen. Da habe ich sehr viel Prügel bekommen sie noch bis heute. Aber es hat bisher keiner wirklich sachlich widerlegen können, was da drin steht. Es ist bereits 2004 erschienen, aber da sind genau diese Sachen alle drin. Evangelikale Führer auf dem Weg nach Rom, Braut oder Babylon, Marias Rolle in der Ökumene, die Charta Ökumenica, sehr gefährliches Papier, alles hier analysiert aus biblischer Sicht. Neueren Datums dann ist noch das Ökumene-Handbuch. Da ist von A bis Z alles dargestellt, was mit Ökumene, Allianz und so weiter zusammenhängt. Aber auch positive Bücher liegen aus. Ich nenne nur das eine, ein Andachtsbuch, das ich mit des Herrn Hilfe schreiben durfte, im Verlag Mitternachtsruf erschienen. Jesus Christus allein, 366 Andachten zur Stärkung in der Endzeit. Es gibt ja auch den 29. Februar, der ist auch mit drin, also 366 Andachten. Ja, dürft auch gerne aufmachen und reinschauen. Nun danke ich ganz herzlich und vielleicht spricht der Bruder noch ein Tischgebet oder macht den Abschluss mit uns.